im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Aber versuchen wir einen anderen Anfang. Er geht so. Auf dem Dach neben den Schornsteinen, die vom Keller unter der Erde nach oben in den Himmel wachsen, am Ende dieser Linie liegst du in der Morgensonne, die schnell zu heiß wird. Dieses Bild. Unter den weißen Laken, auf der weißen Matratze, 160 mal 200 Zentimeter, Grundriss eines Körpers. Mit einem Brecheisen habt ihr die Tür aufgebrochen, die dann wieder repariert wurde. Es hat diesen Zugang gegeben, dieses Spiel. Und im Winter hast du mit den Händen in der Tasche an der Dachkante gestanden und irgendjemand hat geflüstert, dass sie am Neujahrsmorgen ein totes Mädchen im Schacht gefunden haben. Man könnte vom Dach rollen. So trugst du eine Matratze hinauf. Und in der Morgensonne seid ihr fast vertrocknet. Dass diese Dinge wirklich passieren. Drei Bier hast du gebraucht, um einzuschlafen. Drei Bier vom Späti nebenan. Jeden Tag. Leonce und Lena hatte ich am Morgen deiner Beerdigung ausgedruckt und mich dann nicht getraut zu sprechen. Ich bin zu den rauschenden Bildern an der Wand aufgewacht, habe meinen Kopf angehoben und zum Fenster geschaut, als hätte jemand deinen Namen gerufen. So lag mein Kopf eine Weile über dem Rand der Badewanne, dann gab die Halswirbelsäule nach. Es musste sich um eine Verwechslung handeln. Erschöpft sank ich tiefer ins Wasser. Die Bilder tauchten wieder auf. Wo waren wir stehen geblieben?
Sie haben Fabian Saul gehört, der aus seinem Roman Die Trauer der Tangente gelesen hat. Um diesen Roman soll es heute gehen. Mein Name ist Stefan Petermann. Ich begrüße Sie im Namen der Literarischen Gesellschaft recht herzlich hier in der Literaturetage. Schön, dass Sie da sind. Und lieber Fabian, auch schön, dass du in Weimar bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Bevor ich zur ersten Frage komme, noch was zur Form sagen. Zum einen, der Roman ist in Tagen erzählt, also beginnt an einem Freitag, endet an einem Dienstag, dazwischen vergeht eine Woche, also 12 Tage sind das. Es gibt ein Vorspiel, eine Coda am Ende, was für mich auch so ein bisschen auf die Musikalität deines Werkes verwiesen hat. Nicht nur, weil MusikerInnen bei in dem Roman vorkommen, sondern du auch eben Liedtexte zitierst. Und das Werk selbst auch eine Art Komposition ist. Es gibt bestimmte rhetorische Figuren, die immer wieder auftauchen, wie so eine Art Refrain. Und genau, das muss ich Ihnen das Buch kurz hochhalten, weil ich das wirklich sehr faszinierend fand. Sie sehen das hier, es gibt sozusagen den Text mit den mit der Geschichte, die fortlaufend ist. Und an die Seite sind Informationen gestellt. Das ist zum einen die Information, ein Name, wenn eben ein Zitat genannt wird, wer ist Verfasser oder Verfasserin dieses Zitates. Und dann sind die Orte gestellt. Und also der Ort, an dem sich der Abschnitt abspielt, entweder real, wenn der Protagonist in Berlin zum Beispiel im Hotel ist, oder in der Vergangenheit, wenn wir Walter Benjamin eben durch Frankreich folgen. Für mich ist das eigentlich eine Qualität des Lesens, dass ich ansatzlos reisen kann, dass ich im Einsatz durch Jahrhunderte springen kann und von einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt. Und diese Benennung der Orte hat beim Lesen bei mir eigentlich diesen Bruch hervorgerufen. Also ich habe sozusagen überlegt, warum bin ich jetzt in Lissabon und warum bin ich plötzlich in Athen? Ich habe darüber nachgedacht, warum bewege ich mich oder warum werde ich sozusagen durch dich zur Bewegung gebracht? Meine Frage ist, ob diese Form von Anfang an für dich da gewesen ist oder ob die erst im Laufe des Schreibens gekommen ist.
Die Form hat sich eigentlich ergeben aus dem Material. Ich glaube, es ist vielleicht da wichtig zu sagen, dass das Buch, ich habe es, glaube ich, in der Danksagung erwähnt, über einen sehr langen Zeitraum entstanden ist. Deshalb sind diese Wochen jetzt der Veröffentlichung auch wirklich ganz bewegend für mich, da ich fast 10 Jahre an diesem Buch gearbeitet habe. Es ist ein Buch, es gibt ja manchmal so eine bürgerliche Vorstellung von, dass Schreiben und Leben eigentlich zwei nicht vereinbare Prozesse sind. Und um schreiben zu können, müsste man immer in einer Villa sein oder in einem Haus am Meer. Und es gibt sehr viele Literaturstipendien, die sich daran orientieren. Das ist im besten Sinne ein Text, der ganz stark gar nicht in Abgeschiedenheit entstanden ist, sondern in Verbundenheit mit Menschen, viel Kontakt zu meinen anderen Arbeiten hat. Zum Beispiel das Flaneur-Magazin, in dem wir immer über eine andere Straße der Welt arbeiten mit Menschen über lange Zeit vor Ort. Das heißt, die Orte, die du angesprochen hast, sind alles Orte, an denen ich gelebt und gearbeitet habe. Und was währenddessen passiert ist, dass ich sehr viel Material gesammelt habe, was letztendlich sich im weitesten Sinne mit der Widerstandsgeschichte dieser Orte beschäftigt. Das heißt, da geht es um Zeitschichten und um Erzählungen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Es geht aber auch um die Anteile der Geschichte, die nicht Teil der Selbsterzählung des Orts sind. Wenn man die starken Selbsterzählungen, die ja auch meistens Verkaufsargumente des Orts sind, im touristischen Sinne nimmt, dann gibt es ja sehr viele Stimmen, die gar nicht Teil dieser Erzählung sind und auch sehr viele Lebensrealitäten des Orts, die nicht Teil dieser Erzählung sind. Das war, ich sag jetzt erstmal sozusagen eine Anhäufung von Material, die ganz stark aus diesem, ich glaube, das war etwas, was wir leisten konnten, als Menschen, die neu an einen Ort kommen, darauf einmal eine Plattform dafür zu bieten, wie Menschen miteinander arbeiten, ins Gespräch kommen können und gleichzeitig aber eben auch sich mit den Dingen zu beschäftigen, die erstmal nicht sichtbar sind. Und der Weg durch dieses Material, wie gesagt, ist ein sehr langer Weg gewesen. Es gibt die Trauer der Tangente sicherlich auch mit 1000 Seiten. Es gibt die vielleicht auch mit 100 Seiten. Das ist jetzt die mit 320 Seiten. Das heißt, es ist eine Komposition, ein Arrangement dieses Materials, was auch porös, auch offen ist, auch sich vielleicht bei den Lesenden weiterschreibt, weil es gibt diese Hinweise und es gibt diese Orte und Referenzen, und was ich in den letzten Wochen sehr häufig schon gehört habe aus der Leserfahrung, ist, dass die Menschen eigentlich weiter suchen, weitergehen, weiter recherchieren und weitere Erzählstränge finden, die vielleicht nicht alle im Buch auserzählt sind. Aber weil du die Form angesprochen hast, für mich war dann die Frage eigentlich, wie ich mit diesem Material umgehe, was mir sehr nah war, was mir sehr dringlich erschien, was mir sehr wichtig erschien. Und irgendwann hat sich im Laufe des Schreibens ergeben, dass der Zugang kein akademischer, kein übergeordneter kulturgeschichtlicher ist, sondern eigentlich einer, der aus einer viel intensiveren Innerlichkeit kommt, nämlich aus der Trauer. All diese Geschichten, die ich versammelt hatte über die Jahre, erzählen letztendlich von abgesagten Zukünften, von einer möglichen Welt, in der wir nicht leben. Sie erzählen auch davon, dass die Welt veränderlich ist. Sie erzählen auch davon, dass es Träume einer Welt gab, die sich nicht manifestiert haben. Wir können das auf den ersten Seiten bei Peter Weiß aus der Ästhetik des Widerstands, der zum Beispiel zum kommunistischen Widerstand gegen die Nazis geschrieben hat, und der sagt, was sollte werden aus diesem Land, das nun all derer beraubt wurde, die es ein anderes Gesicht hätten geben können. Das heißt, all diese Geschichten erzählen von einer anderen Zukunft. Und was ich bei den Protagonistinnen, die sich nun in diesen 12 Tagen in dieser Phase der Trauer befinden, eigentlich passiert ist, dass sie selbst die abgesagten Zukunft in ihrem eigenen Leben besuchen, nämlich das unmögliche Leben, die unmögliche Liebesgeschichte mit dem toten Freund, und dass in dieser Trauer über den Freund eigentlich diese anderen Geister, diese anderen ZeugInnen der Geschichte auferstehen und auch von einer anderen Zukunft erzählen, von einer, die vielleicht in der Vergangenheit liegt, aber vielleicht auch von einer, die noch möglich ist. Also es ist eine Verbindung von einer sehr persönlichen Trauer, letztendlich auch mit einer politischen Trauer. Jetzt deine Frage zu beantworten, es erschien mir richtig, das Material so zu arrangieren, dass ich es nicht glätte und rund mache und dass man nicht am Ende sagt, es geht alles auf. Wir haben diese nebeneinander erzählten Geschichten und Parallelitäten, Gleichzeitigkeiten von Erleben und von Orten und von Geschichte, und am Ende macht es irgendwie Klick und alles kommt zusammen und jetzt ist die Welt wieder einfach, weil jetzt habe ich es alles verstanden. Den LeserInnen zuzumuten, dass das so nicht ist, und die Komplexität der Welt und die Komplexität der Gleichzeitigkeit zuzumuten, erschien mir richtig aus zwei Gründen. Einmal, weil ich glaube, dass man sich erzählerisch, wenn man immer in den Plot bedient, am Ende auch die Gewalt des Plots mit weitererzählt, dann sind wir wieder bei der großen Erzählung, wo nur einige vorkommen und andere nicht. Wenn man das aufbrechen will, dann muss man auch die Widersprüchlichkeit stehen lassen, und dann kann man den Menschen nicht das gute Gefühl geben, dass am Ende doch alles wieder zusammenkommt. Und der zweite Grund ist auch, dass mir das der Weltwahrnehmung zu entsprechen schien. Ich glaube, wir leben alle in einer Zeit, in der wir permanente Parallelitäten, wir haben diesen kleinen Screen in unserer Hand und den großen Screen da oben und eine unglaubliche Geschwindigkeit und Gleichzeitigkeit von Lebensrealitäten, die wir permanent verarbeiten. Und mir scheint es auch eine Aufgabe der Literatur, als Mensch, der an der Sprache arbeitet, zu sein. Wie finden wir eigentlich eine Sprache dafür, für diese Erzählungen, die eigentlich die ganze Zeit ablaufen. Und ich glaube nicht, dass es gelingen kann, das auszuerzählen, aber vielleicht in die Verunsicherung, die da eigentlich stattfindet, die Verunsicherung der Narrative, da reinzugehen und das auch in der Form zu spiegeln. Entschuldige die lange Antwort.
Ich finde das super. Du nimmst im Prinzip eine spätere Frage oder eigentlich eine Beobachtung weg, nämlich so eigentlich auch eine Parallelmontage, die mir auch, die mich sehr beschäftigt hat, wo die über den Widerstand im besetzten Amsterdam schreibt, wo eigentlich genau das passiert ist und wo ich mal aufgeschrieben hat, man hat die Wahl, ein alternatives Leben zu führen oder wie könnte ein alternatives Leben aussehen? Also eine Widerstandskämpferin und jemand, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Und ich habe das sozusagen historisch gelesen, aber immer auch auf die Geschichte, so dass man immer die Wahl hat oder oft die Wahl hat, sich zu entscheiden, auch in widrigen Umständen, welche Entscheidung man trifft, wohin man geht, welchen Weg man eben einschlägt. Und das natürlich dann auch wie so verschiedene alternative Zukünfte aufmacht beziehungsweise eben absagt. Und du hast jetzt am Anfang deiner Antwort was von Widerstandserfahrungen der Städte gesagt. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären?
Ich glaube, es war eher ein Effekt einfach dieser Arbeit vor Ort. Vielleicht muss ich da 2, 3 Sätze kurz zu diesem Flaneur-Magazin sagen. Es ist immer eine Straße in jeder Ausgabe und das ist interdisziplinär und kollaborativ angelegt. Das heißt, da kommen ganz viele Stimmen zusammen, das können Menschen sein, die schreiben, die künstlerisch tätig sind. Das können auch Leute sein, die einen Laden auf der Straße haben oder dort geboren sind, aufgewachsen sind. Wir arbeiten zusammen an dieser einen Straße und das über einen langen Zeitraum, meistens ein Jahr, und versuchen, in die unterschiedlichen Zeitschichten reinzugehen, in die unterschiedlichen parallel stattfindenden Leben auf dieser Straße, um eigentlich wie so eine Art, was da entsteht, ist ja wie so ein vierdimensionales Bild, was sich gar nicht so einfach in so einer touristischen Erzählung erzählen lässt und was sich auch gar nicht durch eine Person erzählen lässt, sondern nur durch die Vielheit von Stimmen. Das, was du erwähnt hast mit der Notation in den Marginalien, ist ja auch der Versuch zu sagen, hier, meine Autorenschaft ist begrenzt, es spricht, ich bin auch Komponist dieses Texts und es gibt auch, das ist kein solitäres Ereignis gewesen. Das kommt wieder zurück auf dem, das ist nicht der Schriftsteller in seiner privaten Bibliothek, sondern das findet im Kontakt mit Menschen statt und das findet auch durchs Zuhören statt, was ja auch ein Modus des Schreibens sein kann. Aber eben in dieser Arbeit erschien es sehr häufig so, dass, wenn man sich jetzt auch kritisch damit auseinandersetzt, jetzt kommt man an einen neuen Ort und arbeitet dort, welche Berechtigung hat man eigentlich, an so einem Ort zu arbeiten? Und für uns war es immer sehr schnell klar, wir können als Magazin wie so eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der verschiedene Projekte über einen längeren Zeitraum stattfinden können. Und was manchmal auch passiert ist, dass man, wenn man von außen kommt, erkennt, da gibt es Menschen, die arbeiten an ähnlichen Themen, kennen sich aber vielleicht gar nicht, weil im Alltag sie sich eigentlich nicht treffen und eigentlich wie so parallele Leben an dem Ort führen. Und über das Projekt plötzlich finden sich Leute. Und was sehr häufig dabei eben entstanden ist, ist, dass man auch, eines der Privilegien, was wir mitgebracht haben, sehr häufig ist, dass vor Ort, wenn man vor Ort lebt, dann hat man andere Notwendigkeiten und andere Zwänge. Man muss andere Allianzen eingehen, um zu leben und für manche Menschen auch zu überleben. Also das eigene Privileg, eigentlich in diese Recherche und in diese intensive Auseinandersetzung gehen zu können, hat auch damit zu tun, dass man dann eben an Dinge kommt, die, sage ich mal, jenseits der dominanten Erzählungen stattfindet und dass man vielleicht eine andere Möglichkeit hat, reinzugehen in das, was eben abseits der, was ich als vielleicht Selbsterzählung des Orts beschrieben habe. Und das war einfach etwas, was stattgefunden hat. Das ist nun etwas, Flaneur haben wir vor 10 Jahren begonnen, gar nichts jetzt akut, was in der finalen Phase des Buchs liegt, aber nur um zu erklären, wo kommt diese ganze Recherche her? Sie kommt eben aus dieser Arbeit.
Wenn du so lange an diesem Buch gearbeitet hast, ist wahrscheinlich sehr viel Material angefallen. Wie hast du das gehandhabt, dieses Material zu beherrschen?
Ich glaube, mein Zugang jetzt, wenn wir konkret über diesen Roman vielleicht ein bisschen weg vom Flaneur kommen, dann ist es schon eigentlich relativ schnell klar gewesen, meine erste Kunstform ist immer die Musik gewesen. Und ich glaube, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass es diese Referenzen auf der einen Seite gibt, aber dass es eben auch die Refrains gibt und dass es eine Art von den Text so zu komponieren, dass man ihn eigentlich hört, also dass man ihn tatsächlich wie eine Art auditives Arrangement macht, ist ja nochmal was ganz anderes, als ihn, sage ich mal, strategisch zu platzieren oder als vielleicht einen prosaischen Text zu schreiben. Ich habe ihn eigentlich immer als Komposition verstanden und darüber gibt es auch, glaube ich, diese wiederholten Sätze. Und wenn man jetzt so einen Text über so eine lange Zeit schreibt, dann sind das ja auch Sätze, die zu einem selbst wieder zurückgekehrt sind. Ich glaube, es ist noch was ganz anderes, ob man einen Refrain so platziert, strategisch auf der Seite, weil er da gut klingen könnte, oder ob wir auch davon sprechen, dass es Sätze sind, die man immer wieder gehört hat. Ich glaube, es gibt das mit Melodien, es gibt das mit Sätzen, egal ob man sie selbst geschrieben oder auch nur gehört hat, dass sie manchmal wieder zu einem zurückkehren in bestimmten Momenten und sich in neuen Bedeutungen zeigen, weil sie in einem anderen Kontext plötzlich stehen, weil man selbst vielleicht ein anderer geworden ist oder weil der Kontext an dem Ort, an dem man hört, in der Zeit, in der man ist, in der Sensibilität, in der man ist. Und hier ist ja die Sensibilität dieser Protagonistin im Roman ist ja in der Trauer ist ja so etwas, wie soll ich sagen, da gibt es ja wie so eine Art, dass der Weltbezug nochmal ein anderer ist, in dem vielleicht das, die Welt von sich zu halten und so auf sie zu schauen, wie so ein Figurenkabinett und da ist die Welt und hier bin ich, vielleicht verunsicherter wird, vielleicht eher sowas wie ich bin in der Welt und die Welt ist in mir. Es gibt, die Dinge gehen diesen Protagonisten anders an, sie gehen ihnen anders nah, sie sind viel poröser in ihrer Sensibilität für die Dinge und da schien mir der naheliegendste Modus, in dem man das sozusagen zusammenbringt, eigentlich der Musik, ist zu verstehen wie eine Partitur, eher als einen prosaischen Text. Da steht Roman drauf, ich weiß, aber es hat auch damit zu tun, dass es in dem richtigen Regal steht, in der Buchhandlung, glaube ich.
Aber bist du zufrieden mit der Bezeichnung Roman?
Ja, wir haben sehr früh darüber gesprochen. Hm. Ich habe das Gefühl, dass die als Gattungsbezeichnung ist ein sehr dehnbarer Begriff geworden ist und schon sehr lange geworden ist. Letztendlich eine sehr alt tradierte Form, die auch schon viele, schon oft die Abgesänge auf den Roman sind genauso lang wie die Huldigung und ich glaube, das ist, ich glaube schon, dass es richtig ist, dass es sich hier auch um einen prosaischen Text handelt. Es ist ein Text, der ja auch über Fiktion oder die Frage der Fiktion stellt und hier auch, ich finde es schon zulässig, dass ein Roman nicht zwangsläufig sozusagen in der kausalen Stringenz einer Linearität erzählt sein muss, um diese Gattungsbezeichnung zu verdienen.
Ich will dich noch ganz kurz vorstellen. Du bist 1986 in Bad Heiligenstadt geboren, hast Philosophie und Kulturwissenschaft in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. 2018 erschien dein erstes Buch Boulevardring über den innersten Ring Moskaus. Das Flaneur-Magazin hast du schon erwähnt, bist der Chefredakteur seit 10 Jahren. Machst du das gemeinsam mit anderen? 1 bis 2 Mal, habe ich gelesen, erscheint die Ausgabe pro Jahr. Mehrfach ausgezeichnet, du auch mit der Alfred-Döblin-Medaille, Hugo-Williamson-Stiftung und du bist Preisträger des aktuellen Harald Gerlach-Stipendiums, was dir die Arbeit an einem literarischen Werk ermöglicht. Da können wir vielleicht dann auch nochmal drüber sprechen. Du hast Musik, Saul ist dein Künstlername und ja, lebst in Berlin. Und ich habe jetzt mit dieser Vorstellung von dir eigentlich genau das Gegenteil gemacht, was dein Buch nämlich versucht, nämlich sozusagen in Menschen irgendwie auf so ein paar Zeilen irgendwie zu reduzieren mit dem Glauben, dann versteht man, wer er ist. Und ein Buch macht eigentlich genau das Gegenteil. Das ist nicht möglich oder es ist ganz schwer, Erinnerungen oder das, was einen Menschen ausmacht oder das vielleicht auch meine Beziehung mit einem Menschen ausmacht, festzuhalten. Das ist alles fluide, das fließt, das verliert sich auch in Erinnerung. Und ich würde gerne, weil ich das für ein ganz zentrales Thema deines Buches halte, Erinnerung sprechen und fragen, ob du für dich so Erinnerungsroutinen geschaffen hast. Also wie erinnerst du dich an deine Reisen? Wie erinnerst du dich an Menschen, die du getroffen hast? Vielleicht auch an Musik, die du hörst?
Also ich mache jetzt wird es sehr persönlich, ne? Aber ich kann doch gleich mal auf den Text zurückkommen. Aber ich, also tatsächlich sehr stark über die Musik. Also ich habe eine sehr einfache Technik, die ich für eine wirklich, weil ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen das intuitiv machen, dass man so eigentlich sein Leben in so Formen von Playlists denkt. Und das hat ja Musik auch eine große Kraft, eben weil es eben diesen unmittelbar wieder in eine bestimmte Zeit versetzen kann. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, seit fast 20 Jahren jeden Monat mache ich eine Playlist für mich selbst. Also ich mache auch gerne Playlists für andere Menschen, das passiert auch sehr oft. Aber ich mache tatsächlich jeden Monat eine Playlist, die wie so eine Art Aufzeichnung der Zeit, des Orts ist. Und die tatsächlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, März 2020, könnte ich wahrscheinlich dir relativ gut erzählen, was dort passiert ist anhand der Musik, die ich gehört habe zu der Zeit. Aber das ist jetzt sehr persönlich. was in der Erinnerung passiert hier, ist ja das, weil du gesagt hast, es gibt ja auf der einen Seite die Erinnerung an den toten Freund, oder ich würde vielleicht auch sagen, vielleicht gar nicht nur die Erinnerung, sondern es ist ja so, diese, jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, es gibt diese anderen Figuren und historischen Figuren, Kulturgeschichte, der Anlass dieser Protagonisten, das zu tun, ist ja, dass die zurückgebliebene Dinge des toten Freundes sind, dass das die Bücher, die Musik, die Sachen, die ein Mensch hinterlässt sind, und sozusagen in diesen zurückgebliebenen Dingen etwas zu suchen. Da ist ein Mensch, der letztendlich das Leben aufgegeben hat, jemand, der an der Schlechtigkeit der Welt verzweifelt ist. Und jetzt sind die zurückgebliebenen Menschen dort und versuchen in den gleichen Spuren, in den gleichen Büchern, der gleichen Musik, in den gleichen Dingen, Dinge zu suchen, die so vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen könnten, zu einer Art Rettung. Vielleicht ist das zu groß Rettung, aber vielleicht sowas wie eine schwache Hoffnung in all dem. Wir reden ja hier von, du hast jetzt Benjamin und andere angesprochen, aber diese Menschen im Buch erzählen ja von einer Welt, die Prämisse all dieser Geschichten ist, dass sie eigentlich von der Schlechtigkeit der Welt ausgehen. Wir reden hier von den vergessenen, verrateten, ermordeten der Geschichte, wie Benjamin sagen würde. Also hier in diesen zurückgebliebenen Dingen etwas anderes zu suchen, das ist eigentlich die Bewegung. Und die Erinnerung hat ja hier es gibt so eine Ansprache, dieses Du, also wenn diese beiden Menschen sich an den Toten erinnern, dann immer an einem Du. Und was glaube ich passiert ist, dass in dem Du auch noch andere angesprochen werden können gleichzeitig. Das ist möglich. Das ist ja eine sehr intime Form in der Literatur und deutlich verunsichernder als ein Ich oder eine klar gesetzte dritte Person. Aber es können zwei Menschen gleichzeitig gemeint sein, vielleicht können auch die Lesenden mit gemeint sein. Ich glaube, ein Du verändert sich ganz stark, je nachdem, wer den Text liest. Also hier gibt es eine starke Durchlässigkeit hin zu den Lesenden. Und diese Du-Konstellation ist ja eigentlich der Modus der Erinnerung. Und der schien mir richtig, eben weil hier zwei Menschen gleichzeitig gemeint sein können. Und ich glaube, diese Form der Intimität, in denen wir vielleicht auch Form der Liebe, in denen wir mit einem, die sich auf mehr als eine Person gleichzeitig beziehen kann, das ist ja ein großes empathisches Potenzial der menschlichen Liebe, dass nicht nur, dass es sich öffnen kann und dass dort mehr als ein Toter aufersteht in dieser Ansprache.
Ja, für mich war dieses Suchen in Gegenständen auch so eine Art Sinnsuche, dass man versucht dann auch einen Sinn draus sich zu konstruieren, warum ist der Tod jetzt eingetreten? Hat das was mit diesem Buch zu tun, mit diesem Lied zu tun? Und mir als Leser ging es so, dass ich dann schon versucht habe, diese Auszüge aus den Biografien, also neben Benjamin zum Beispiel Nina Simone, die Sängerin Sophie, Simone Weil, also verschiedene Menschen, wo du bestimmte Auszüge eben aus der Biografie beschreibst, das natürlich auch so auf die Geschichte zu lesen. Also am Anfang habe ich versucht, das so ein bisschen als ein Krimi zu lesen, so was ist denn da eigentlich passiert, und hilft mir das, wenn du eben diese biografischen Dinge erzählst, und dann irgendwann verstanden, eigentlich geht es gar nicht darum, es geht sozusagen um was anderes. Trotzdem hat mich schon interessiert, wie du auf diese Person der Zeitgeschichte, ich blöder Begriff, aber sozusagen diese Menschen aus 21. und 20. Jahrhundert gekommen bist und ob es da noch mehr gab und die da sozusagen im Laufe des Schreibens welche gestrichen hast, weil die einfach den Rahmen gesprengt haben, die dann rausgefallen sind. Du hast vorhin von 1000 Seiten gesprochen und ich dann auf einige wenige.
Ich dachte, 1000 ist eine Untertreibung. Ja. Also das kann ich nicht mehr genau überblicken, aber natürlich, wenn man 10 Jahre an so einem Text arbeitet, gibt es da sehr viel Material, was jetzt nicht nach diesen Seiten steht, was ich auch lange nicht mehr angeschaut habe, aber
es gibt es. Und du arbeitest auch viel mit Zitaten, und es gibt am Ende des Buches ein Zitat von Benjamin, das eben sein Werk oder das Werk eigentlich daran der Montage besteht. Wäre das für dich auch so ein Ideal?
Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, aber mich hat das sehr an Passagenwerk von Benjamin sehr interessiert. Das ist ja eine, es gibt ja sehr viele, also das Passagenwerk ist ja nie beendet worden, und posthum die Dinge, die wir wissen vom Passagenwerk, und viele wissen, kennen wir erst seit den 80er Jahren, wo die Reste des Passagenwerks in der Nationalbibliothek von Paris gefunden wurden. Es gibt also diese Sammlung und dieses Arrangement dieser Textfragmente, und es gibt bei Benjamin diese Notiz, dass es doch eigentlich dann gelungen sei, wenn seine Übergänge, Notizen und Zwischenpassagen, die er selbst zwischen all diese zusammengeschrieben hat, nicht mehr nötig sein. Also das ist ein Hinweis darauf, dass die eigentliche Arbeit eigentlich die der Komposition ist und die des Arrangements und der Nebeneinanderstellung. Und es gibt sehr viele auch so kurze Notizen, die mehr wie so Leerstellen eigentlich zeigen. Ah, hier müsste noch das, hier fehlt noch diese Art, dieses Motiv, hier fehlt noch das. Und da Benjamin das Werk nicht beenden konnte, wissen wir nicht, wie es sozusagen, auf was es hinausgelaufen wäre. Aber als eine Art von, es gibt ja so verschiedene Referenzen, die eigentlich versuchen oder sich die Frage stellen, wie könnte Erzählung noch funktionieren? Und gerade wenn man mit einem vierstimmigen Text arbeitet und dann sich fragt, was bedeutet Vielstimmigkeit jenseits der Autorenschaft der einen Person, dann genau, da drin wird ja immer wieder gesucht, das gibt's dann, das findet sich auch bei Nina Simone, wenn sie ein Lied covert und dann plötzlich den Text verändert und dann irgendwann das Lied wo ganz anders hinführt und eigentlich nie beendet wird. Und eben bei Benjamin, wenn er eben dieses Material arrangiert und nach und nach seine eigene Stimme entfernt. Und mich interessieren diese Bewegungen, diese vielleicht auch Sprachskepsis, die da mitschwingt, die Erzählung den Menschen zuzumuten, die Komplexität der Erzählung, der Erzählungen im Plural zuzumuten und sie nicht zu glätten und sie nicht zu dem zu machen, was natürlich die viel schönere Erzählung wäre, nämlich, dass die Welt einfach ist. Aber versuchen wir einen anderen Anfang. Er geht so. Ich bin in die Badewanne gestiegen. Das Wasser reichte bis an den Rand. Das Röhren des Abzugs, gelbes Plastik, kaltes Licht auf dem dunkelgrünen Teppich im Flur. Ein Schnitt ging durch den Spiegel, der an der offenen Schranktür endete. Die Krähen waren endlich weitergezogen. Der Wetterbericht zählte die Wolken über dem Atlantik. Dann fielen die Bilder. Ich folge der Straße der Freiheit, dem Cours de la Liberté, zum Place Gabriel Péri, den alle nur Place Dupont, den Brückenplatz, nennen. Der Brückenplatz ist schon lange nicht mehr im Wasser. Man hat einige hundert Meter Land gewonnen, die nun zwischen ihm und dieser Brücke liegen. Auf dem Weg vom Place Dupont zum Cours Circuit nehme ich den falschen Weg. Plötzlich in einer Passage, der Hintereingang des Hôtel de Noailles. Eine Kugellampe erinnert an eine Strandpromenade. An der Wand steht: ehemals Rue de Passant, nach dem Namen meines Krankenhauses, in dem Pilger und arme Passanten aufgenommen wurden. An der Wand steht Hôtel de Noailles. Ich blättere weiter. Im Traum höre ich das Geräusch meiner Finger auf dem rauen Papier und wie sich die Seiten langsam aus der Klebung lösen. Im Stadtviertel Noailles in Marseille stürzen am Morgen des 5. November 2018 zwei Gebäude in der Rue d'Aubagne 63 und 65 ein. 8 Menschen kommen dabei ums Leben. 40.000 Wohnungen in der Stadt gelten als unbewohnbar. Hinter dem Bauzaun 2 helle Flecken, die selbst in der Dämmerung noch überbelichtet sind. Mein Handy stellt nicht scharf, es fehlt an Kontrasten. Wir gehen still vorbei. Man könnte die Risse zählen und man könnte sie nachzeichnen, so wie deine Finger die Fugen des Mauerwerks nachzeichneten. Und die Reichen würden weiter oben an den Hügeln leben und man würde die Häuser eines nach dem anderen sich selbst zerstören lassen. Und manchmal würden sie die Menschen, die darin wohnten, begraben und manchmal hätten einige Glück gehabt. Und einige würden die Risse zählen und würden sagen, von diesen Häusern wird bleiben, der durch sie hindurchging, der Riss. Ein Ort lag schon immer im anderen. Auf meinem Handy fielen Menschen aus dem Himmel in Kabul, Menschen zündeten die Straßen in Paris an, Menschen errichteten Barrikaden und bewachten das Feuer, das schon die ganze Nacht durchbrannte, hielten einen Zug an, der auf seinem Bremsweg zu entgleisen drohte. Wir sind verbunden in dieser kolonial verwobenen Welt, die von Europa erdacht worden war, hast du gesagt, und die jetzt in dieser Geschichte der Gewalt von etwas anderem zu träumen versuchte. Ich hatte dir ein Buch versprochen. Es bestand diese Hoffnung, dass diese Welt auch eine andere hätte sein können. Du hattest gesagt, natürlich wirst du dieses Buch nicht beenden. Du würdest alles recherchieren, die unsichtbaren Geometrien zeichnen und dann über ihn verzweifeln. Ich dachte an das Penguin Modern Classic von Clarice Lispector, das du auf das Armaturenbrett gelegt hattest, Ich hatte mir den Titel aufgeschrieben und es dann vergessen zu lesen. Ich zog mein Handy aus der Tasche, entsperrte es mit meinem Daumen und strich die Links entlang, die unsortiert in den Notes lagen. Ich erinnerte mich an diese Szene, die ich in einem Interview mit Maya Yim gesehen hatte. Als sie zum ersten Mal nach Ghana fährt und zum ersten Mal ihren Großvater trifft, sagt er: "Ich habe auf dich gewartet. Ich habe dich so vermisst." Ich konnte den Link nicht mehr finden. Ich erinnerte mich an dein Zimmer, in dem alles an den Wänden lehnte. Du hattest ein Bild von Rambo mit einem Streifen Tesa an der Raufasertapete befestigt, an der Stelle, wo einmal das Regal aufgehört hat. Seine Augen schauen in die Kamera und sehen so aus, als seien sie geschlossen. Daneben ein Bild. Katharina Ogunturje, Maya Yim und Audre Lorde sitzen am HKW am Wasser. Später am Abend finde ich den Link. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen, als wäre er mein bester Freund, obwohl ich ihn nur einen Tag gesehen habe. An dem Tag ist er unsterblich geworden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich zog meine Notizen aus dem Rucksack, die losen Blätter, dazwischen ein paar Haare, die an den Enden der Seiten herausragten. Zuletzt das Notizbuch mit dem Rest von Kleber am offenen Rücken. Ich legte mein Handy oben auf diesen unsicheren Stapel. An einem Nachmittag auf dem Cimitero Monumentale in Mailand stieg ohne jegliche Vorahnung ein anderer Nachmittag in Glasgow auf, an dem du in der tiefstehenden Sonne immer aufwärts die Nekropolis, die Stadt der Toten, hochgegangen bist und Fotos von deinem Schatten, der zwischen den Steinen auftaucht, gemacht hast, als gehört er jemand anderen. Du hast die Fotos gepostet. Cemetery Dump. Ich gehe weiter. Die Autos am Place Jaurès stehen still. Hitze, Stau, Sauvage, Sauvage, Sauvage aus einem Autofenster. Stars von Nina Simone auf den Kopfhörern. Nina Simone singt den Song von Janis Ian beim Jazzfestival in Montreux. Es ist ihr erster Auftritt nach 8 Jahren. Immer wieder fügt sie eigene Sätze hinzu. Doch irgendwann verweigert sie die Geschichte, die das Lied erzählt. Vielleicht, weil sie den Text vergessen hat. Dann spricht sie davon, dass sie eine Geschichte erzählen soll. Vom Verhältnis zum Publikum, das auf diese Geschichte wartet. Und sie verweigert die Erzählung. Das Lied verschiebt seine eigene Fortsetzung und geht irgendwann im nächsten Lied auf, ohne beendet worden zu sein. Undeutlich kamen die Bilder zu mir. Von der Decke, aus meiner Hand, durch das offene Fenster, aus den Wänden und den umliegenden Zimmern und mit dem Wind vom anderen Flussufer. Im Zimmer nebenan flüsterten sie, die Münder an der Wand. Du hast Mündung gesagt und gemeint, etwas einen Mund verleihen. In den Nachrichten stand: Die Bienen, die in den hohlen Bäumen am Mittelmeer lebten, werden Geistervölker genannt. In den Nachrichten stand: Am Flugzeug hingen Menschen. Sie fielen vom Himmel. Dass diese Dinge wirklich passieren. Aus dem Zimmer nebenan Musik. Es bestand diese Hoffnung. Man könnte singen zum Beispiel: "Oh no, I see a darkness." Deine Möbel wurden aus ihrem vagen Zusammenhang, in den du sie über die Jahre gestellt hattest, gerissen und verkauft. Der alte Schrank ging zu deiner Schwester, deine Bücher, dein Leonce, deine Lena, auf dem Flohmarkt nebenan. Man hatte schon Listen, es musste alles ganz schnell gehen. Die Musik lief, während man die Möbel holte. Niemand traute sich, sie auszumachen, für den Fall, dass du es gewesen warst, der sie angemacht hatte. Ich habe gesehen, wie sie den Schrank durch das feuchte Gras dieses neuen Morgens gezogen haben und die offene Erde darunter zum Vorschein kam. Dein Nachttisch, die Tassen mit den Jahresringen, der weiße Holzstuhl am Fenster. Zuletzt eine Flasche aus dem Billigregal, das mit jedem Buch, das wir herausnahmen, brüchiger wurde. Wir trugen sie nach unten, einen Buchstaben nach dem anderen. Du hattest noch einen Schluck übrig gelassen. Zuletzt haben wir dein Klavier verkauft, das du noch selbst auf Kleinanzeigen gestellt hattest. Gerade war ich ins Auto zu deiner Schwester gestiegen, um dem Klavier zu folgen und hatte, warte kurz hier, die Papiere oben vergessen oder einen Schirm. Ich nahm mehrere Stufen mit einem Satz, stolperte schon auf der dritten. Mich mit beiden Händen auf dem Absatz gefangen und da war der Name. Auf einem Stück gebogenen Metall am Ende der Stufe. Ich sagte ihn laut auf meinen Knien und drehte mich auf einen Schatten hin um. Der Flur war leer.
Und was ich gerade so denke, dass dein Lesen jetzt ja auch wieder eine Montage ist. Also du liest ja nicht zwei Seiten am Stück vor, sondern montierst jetzt.
Hast du bemerkt?
Ich habe einen Blick ins Buch werfen dürfen, ja, genau. Ich würde aber gerne mit dir über das Reisen und Flanieren sprechen. In einem Interview heißt es über dich, er ist ständig unterwegs und das sei normal für ihn. Und du sagst dann so einen Satz, ich hoffe, ich zitiere richtig, meine Routine ist die Bewegung. Es war ein sehr langes Interview und das habe ich mir rausgeschrieben. Und meine Frage ist, planst du dies? Stimmt das zum einen, weil du jetzt gerade so skeptisch guckst? Alles Lügen. Aber ich glaube, zum Magazin Flaneur passt es, glaube ich, dass du viel unterwegs bist. Und planst du das, so dieses Bewegen? Sagst du, dieses Jahr muss ich noch diese 5 Städte irgendwie bereisen oder ist es eher was so impulsiv Erfolg?
Nee, also ich glaube, dass manchmal, man muss ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir nun dieses Magazin gemacht seit 10 Jahren, was nur diesen Titel Flaneur trägt. Und es gibt einen unglaublichen Reflex, auch gerade wegen der, wie soll ich das sagen? In Deutschland gibt es ja eine große frankophone, akademische und auch journalistische Welt, die natürlich, wenn sie Flaneur hört, total begeistert sind, weil Walter Benjamin und Baudelaire und Paris und wow. Ich glaube, wir haben manchmal bereut, dass wir den Namen so gewählt haben, weil er auf die Figur des Flaneurs verweist. Und ich glaube, was wir immer gemeint haben, war eigentlich eher die Techniken des Flanierens und diese psychogeografische Idee von gleichzeitiger Wahrnehmung, über die wir uns verständigen können. Wir gehen alle die gleiche Straße runter und haben, wie wir jetzt alle das hier tun, sehr unterschiedliche Erlebnisse. Im Moment, wo wir uns darüber verständigen und das aus der Innerlichkeit raus übersetzen können, was können wir sehr viel voneinander und von dem Ort und von den versteckten Erzählungen darin lernen, auch darüber, was wie Politik funktioniert, denn was man mit einem Körper im öffentlichen Raum machen kann und nicht machen kann, je nachdem, wer man ist, ist letztendlich das erste politische Spektrum überhaupt. Und deshalb ging es uns immer darum, und nun gibt es natürlich diese Flaneur-Figur, der 19. Jahrhundert-Dandy in Paris, der völlig seiner Privilegien überhaupt nicht kritisch bewusst durch die Stadt läuft und die Stadt als Material und als Text zur Verfügung hat und darin sich verliert. Ich glaube, das war eigentlich nicht gemeint, deswegen finde ich jetzt sozusagen, es gibt diese Arbeit an den Orten und es gibt diese Bewegung, von der du sprichst, aber es gibt sie immer gemeinsam, es gibt sie immer im Kollektiv und es gibt sie immer in so einer Vielstimmigkeit. Ich glaube, das unterscheidet es ganz stark von der Flaneur-Figur, die wir vielleicht im Kopf haben, wenn wir an den 19. Jahrhundert Flaneur denken. Und insofern, ja, es gibt diese Bewegung, aber es gibt keine strategische Absicht, dieses Flanieren zu einer Beschäftigung zu machen, sondern es erschien uns als Zugang, als eine Methode, eine gute kollektive Methode. Und so ergeben sich dann diese Bewegung. Also es ist nicht Mittel zum Zweck.
Ursprünglich war meine Einstiegsfrage gewesen, magst du es eigentlich überhaupt über das Flanieren zu sprechen oder hängt dir das schon zum Ohren raus? Weil ich merkte das sozusagen bei der Vorbereitung, dass als ich den Flaneur-Begriff ein bisschen in eurem Magazin dann gelesen habe, geht natürlich sofort so ein Fenster irgendwie auf und ich hätte auch Lust gehabt, eine Stunde lang mit dir über das Flanieren zu sprechen. Und das finde ich interessant, sozusagen den Flaneur eben nicht mehr als, weiß ich nicht, als eine Einzelfigur. Das hat ja auch was so mit so diesen Schneekohl, so einer allein sozusagen kann uns eine ganze Stadt irgendwie erzählen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie er da vorgeht, also wie er gemeinsam über eine Straße geht, beziehungsweise einzeln geht, euch dann aber gemeinsam darüber verständigt, wie das abläuft.
Ja, meistens gibt es eine Entscheidung für eine Straße, die jetzt gar nicht unbedingt so, also die wird vor Ort getroffen, das ist tatsächlich basiert auf der tatsächlichen Konfrontation mit dem Ort, das sind mindestens 3 Monate oder so an dem Ort. Zunächst, insgesamt dauert das Ganze eigentlich ein Jahr als kollektiver Prozess, das ist schon auch eine andere Zeitlichkeit als jetzt mal ein schnell gestrickte Reportage oder ein journalistisches Format, wo man schon vorher weiß, okay, wir brauchen hier 3000 Zeichen und zwei horizontale Bilder oder so, sondern wir gehen ja eigentlich rein und wissen noch gar nicht, was entsteht. Jedes Heft hat eine andere Seitenanzahl, ein völlig anderes Design, eine völlig andere Struktur und bis auf den Schriftzug ist eigentlich nichts gleich an diesen Heften, weil sie auf den Ort reagieren und weil sie mit dem Ort arbeiten. Also erstmal gibt es diese Ausgangssituation. Wenn diese Straße gefunden ist, das ist häufig eine Straße, die weder, also mal, es gibt sehr häufig den Effekt, dass es sich eine Straße zeigt, die nicht unbedingt zu den beliebtesten Straßen gehört, aber auch nicht unbedingt zu den Geheimtipps gehört, sondern einfach eine Straße, die was über den Ort auf eine andere Art erzählt. Zum Beispiel haben wir in, ich versuche ein Beispiel zu finden, als Bild, glaube ich, in Rom haben wir den Corso Vittorio Emanuele genommen. Das ist so eine große Straße, die einmal quer durch die Innenstadt von Rom und durch diese alte mittelalterliche Bebauung eigentlich wie so eine Schneise, so ein großer Boulevard, super laut, super hektisch, sehr viel Verkehr. Wenn man in Rom lebt, hasst man diese Straße. Man muss sie benutzen, aber es ist wirklich nichts schön an dieser Straße im Sinne von, ah, hier ist aber das die Piazza mit dem Café oder irgendwelche touristischen Klischees dieser Stadt. Und der Grund, warum wir die Straße gewählt haben, ich sage es jetzt mal als Beispiel, weil da viel drinsteckt, war, dass wir uns überlegt hatten, es wäre interessant, in allen Gesprächen in der Stadt erschien uns es immer unmöglich, über die Zukunft dieser Stadt zu sprechen. Über die Vergangenheit in Rom zu sprechen, ist ziemlich einfach, weil die Stadt es permanent anbietet, weil sie sich selbst so erzählt, selbst so verkauft und das ein einfacher Zugang ist. Über die Zukunft in einer Stadt zu sprechen, die infrastrukturell eigentlich völlig an der Grenze ist, völlig am Limit ist, ist viel schwerer, weil das einfach nicht zur Erzählung dieser Stadt gehört und weil es auch verweist auf die Schwierigkeit, die diese Stadt gehabt hat, Konzepte zu entwickeln, die eine Modernisierung vorschlagen, ohne die Vergangenheit zu zerstören. Was wir letztendlich dann, dieser Corso Vittorio war ein Versuch, das zu machen, was Paris gemacht hat. Das ist eine, dieser Boulevard war wirklich eine Kopie von so einem osmanischen Boulevard in Paris, wo einfach Paris hat im 19. Jahrhundert letztendlich gesagt, wir erklären diese Stadt zu einem Steinbruch, wir reißen ganze Viertel ab, wir strukturieren neu, wir homogenisieren, wir machen eine Vorgaben, was die Höhe, was die Breite der Straßen, die Höhe der Gebäude angeht. Wir berauben der arbeitenden Bevölkerung eigentlich ihrer Viertel. Wir bauen die Stadt um zu einer Stadt der Reichen. Und die Arbeiten sind oben in diesen kleinen Dachkammern untergebracht, unter der ständigen Kontrolle der Bourgeoisie. Es war ein Versuch, die Stadt attraktiv für Reiche zu machen, gegen Aufstände vorzugehen, die das 19. Jahrhundert in Paris bestimmt haben. Und letztendlich die Stadt komplett, was man heute Beautification nennen würde. Ähnliches Projekt hat in Moskau stattgefunden, wo man 2000 Straßenzüge in den letzten 20 Jahren komplett modernisiert hat. Von dem Bodenbelag bis zu den Bäumen, die da stehen. Alles vereinheitlicht, alles schöner, sicherer und so weiter. Das kommt immer gut an in der Bevölkerung, kaschiert aber, was da eigentlich passiert. So ein Versuch hat man, wie gesagt, mit dieser Straße gemacht. Das ist völlig schief gegangen, weil man hat unterschätzt, dass man ja da ist eine Kirche, hier ist eine Kirche, da muss man. Das heißt, diese Straße schneidet man da kurz an dieser einen Treppe der Kirche vorbei, dann steht man direkt auf der. Und die einzigen, die letztendlich in diesen Stadtraum eingegriffen haben und das radikal getan haben, ohne Rücksicht auf Verluste, sind die Faschisten gewesen. Die haben zwar die Antike für sich beansprucht, als der große Augustus, dann kam nichts und dann Mussolini, haben aber einen Haufen Ausgrabungen gemacht, bei dem man eigentlich ganz viele andere Schichten verloren hat, zerstört hat, ganze Kirchen gesprengt hat. Und wir waren in so einer Stadt konfrontiert mit diesem Material, versuchen über die Zukunft zu sprechen. Und was wir gemacht haben, ist genau dahin zurückzugehen, wo das schon einmal gescheitert ist, dieses Gespräch. Und dann haben wir zum Beispiel diese Straße ausgewählt, um zu sagen, das war das letzte Mal, dass es so einen Entwurf gab für diese Innenstadt von Rom. Und dann haben wir versucht, darüber ein Gespräch aufzumachen. Das hat sich dann gezeigt. Zum Beispiel haben wir Leute eingeladen, dazu zu arbeiten. Aber wir haben auch auf der Straße Es gab auch Performances, es gab zum Beispiel so eine Ruine, so eine antike Ruine, die die Faschisten ausgegraben hatten. Und dann gab es eine Performancegruppe, die gesagt hat, das ist eine völlig nutzlose Ruine, die hat weder archäologische Bedeutung, noch hat die Bevölkerung hier irgendetwas mit zu tun. Das ist eine völlige Verfehlung der Faschisten gewesen. Die einzige Lösung ist, wir machen daraus einen Swimmingpool. Und das war nur so ein Gedankenspiel. Dann sind sie in dieser Gegend rumgegangen und haben einen ganzen Tag lang, es gibt ja diese öffentlichen Brunnen, haben sie Leute eingeladen, eigentlich zu diesem Platz zu kommen und Wasser, also die haben dann alle, die Bevölkerung ist dann quasi mit irgendwelchen Objekten, Tassen, Teekannen, was sie hatten, gekommen und hat quasi symbolisch Wasser und diese Brachfläche gegossen. Und dann haben wir da drumherum Diskussionen gehabt. Es gab ein Modell von, wie das in Zukunft sein könnte. Wir haben den Straßennamen geändert, weil dieser Ort heißt Lago Argentina, der argentinische Platz. Wenn man das R wegnimmt, dann ist es der Lago Argentina, der argentinische See. Und dann haben wir das ganze Straßenbild sozusagen für einen Tag fiktiv. Was könnte hier sein? Das ist natürlich eine vollkommene Utopie. Das wird nie passieren, dass da ein kleiner See mitten in Rom ist. Was wir einfach schaffen wollten, war eine Plattform, auf der sich die Menschen treffen und über die Zukunft sprechen. Genau an der Stelle, wo dieses Gespräch schon einmal gescheitert ist. Und ich hoffe, das war ein Beispiel für, wie diese Arbeit aussieht.
Es war sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, ja. Und ich frage mich gerade, das geht ja wirklich weit über das Literarische hinaus. Also wenn man den Flaneurbegriff, jemand läuft durch eine Stadt und beobachtet dann, bei euch klingt das so, dass er eben sehr viel Zeit auch in Bibliotheken verbracht hat, in Gesprächen verbracht hat, eben in Performances und Kunst im öffentlichen Raum gemacht hat. Gibt es dann auch den Moment, wo ihr dann fragt, wie können wir eigentlich dieses viele Material dann wieder in die Literatur zurückführen, in den Text?
Klar, ist immer so eine Frage der Übersetzung letztendlich auch. Gerade bei, weil das ja auch interdisziplinär arbeitet und wie man das wieder übertragen kann, das stößt schon auch an Grenzen. Ich meine, auch Grenzen des Darstellbaren. Und ich meine, da letztendlich in die Form des Texts zu gehen, das ist so ähnlich wie mit diesem Roman. Also es gibt ja einmal die Arbeit an der Erzählung, es gibt irgendwie die Arbeit an der Sprache selbst und es gibt ja auch die Arbeit an der Form. Ich finde, alles drei sind ja Dinge, mit denen man als schreibende Person befasst ist. Sehr oft ist die Form so gesetzt. Das hat jetzt auch so, da sind ja auch Marktdynamiken dahinter, warum bestimmte Bücher gemacht werden und andere nicht. Das ist vielleicht ein anderes Gespräch, aber es gibt tatsächlich schon eine große, die Formvielfalt im deutschsprachigen Literaturbetrieb ist extrem konservativ. Also das heißt, es fällt den Leuten leichter, thematisch Dinge auszuprobieren, Marke auszutauschen, aber an die Form ranzugehen, ist sehr viel schwerer. Jetzt als unabhängiges Magazin haben wir natürlich mehr Spielraum, aber so ein Buch zu machen, ist auch ein Privileg angesichts dieses Betriebs. Ja.
Meinst du konservativ jetzt von Seiten der Verlage, also sozusagen des Marktes, oder von Seiten auch der Lesenden?
Ich vermute immer, dass eher bei den Verlagen, weil ich den Lesenden eigentlich mehr zutraue und ich das Gefühl habe, dass es ja auch immer ein bisschen so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung dann ist, wenn man den Markt so gestaltet, dann bestimmte Formen begünstigt, dann gibt es diese am Ende und dann stimmen wir den Diskurs. Aber also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass gerade jetzt auch in Büchern wie die Arbeit an der Form mache, ich weiß nicht, wie bei Dorothee Elmiger oder so, dass immer mit einer großen Überraschung auch die JournalistInnen dann sagen, ah ja, okay, das ist jetzt eine, da ist es ja experimentell und so weiter, aber ich meine, das sind ja alles Sachen, die werden seit 100 Jahren gemacht, die sind jetzt eigentlich in der Literatur ja überhaupt nicht neu, aber manchmal habe ich das Gefühl, es gibt wie so eine Amnesie über die Formen, die eigentlich doch schon mal überwunden waren und immer wieder so ein Rückfall in so das Bedürfnis von so Erzählromanen und die ja ihren Platz haben, aber es gibt ja doch ganz viele Möglichkeiten dieser Übertragung und dieser Übersetzungsleistung in der Form. Ja.
Hast du damit ihr eigentlich auch über dein Buch gesprochen? Weil es gibt ja durchaus Parallelen, sozusagen. Mich hat das schon auch an die Zuckerfabrik so etwas, also im positiven Sinne erinnert, so von der Form bestimmten Elementen. Hast du damit ihr drüber gesprochen, wie sie da dran gearbeitet hat, an ihrem Buch?
Tatsächlich nicht, weil ich zu der Zeit an der Tangente geschrieben habe und dann die Zuckerfabrik erschien und ich nur einmal kurz aufgeschlagen habe und gesagt, okay, das ist der absolut falsche Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen, weil ich diese Nähe von der du sprichst schon gespürt habe, aber dann das weggelegt habe und tatsächlich nicht gelesen habe. Und ich glaube, Dorothee hatte vielleicht eine ähnliche Erfahrung mit diesem Buch. Am Ende hat sie ein Blurb für das Buch beigesteuert, weil ich sie jetzt eine der ersten Personen geschickt habe. Aber es gab in der Zeit an der Arbeit, haben wir es tatsächlich wirklich gar nicht, haben wir es vermieden, drüber zu sprechen.
Der Spiegel hat es übrigens im Kanon gemacht, die 100 besten deutschen Bücher der letzten 100 Jahre. Und ihr Buch ist, glaube ich, für das Jahr 2020, also als es erschienen ist, das beste Buch des Jahres, laut Spiegel, genau. Jetzt nur so als Fun Fact.
Also schön, dass so ein Buch in dieser Form so diese Liste geschafft hat. Ja?
Ich würde vielleicht, weil die Stunde schon fast sich dem Ende neigt, ich würde trotzdem gerne nochmal über dein Gerlach-Stipendium ganz kurz anschneiden, mal gucken, wie weit uns das Gespräch da trägt. Also es ist ein Stipendium, mit dem man eben die Möglichkeit hält, an einem literarischen Text zu arbeiten, und hast über den Text gesagt, den du schreiben möchtest. Die Geschichte beginnt in Heiligenstadt in den 1990er Jahren, die für die weiße Mehrheitsgesellschaft im Westen oft als Ende der Geschichte und Sieg der Demokratie verklärt wurde, während sie für die vielen von Rassismus betroffenen Menschen in diesem Jahr die Baseballschlägerjahre waren. Und du bist Jahrgang 86, heißt, hast die Baseballschlägerjahre eigentlich...
Ich glaube, das ist meine Dankesrede, ne, gewesen, was du gesagt hast.
Ja. Genau, das genau. Und sozusagen noch voll mitgenommen. Und wenn die Frage zu persönlich ist, dann skip sie gerne. Aber ob du sozusagen einen Bezug dazu hast oder ob dich das erst im Nachhinein sozusagen beschäftigt hat, später dann.
Ich glaube, die Frage, wo die ich auch, glaube ich, aus dem Text oder aus dem, was es von dem Text schon gibt, tatsächlich hat die Beendigung dieses Buchs meine Arbeit am nächsten erheblich verzögert in diesem Jahr, weil es doch ein bisschen umfangreicher geworden ist, als wir eigentlich mal geplant hatten. Aber es gibt eben auch die Arbeit am nächsten Text im Zusammenhang mit dem Gerlach-Stipendium, was für mich der Grund, dass ich mich dafür beworben habe, war, dass ich eben angefangen hatte, einen Text zu schreiben, der für mich selbst überraschenderweise an diesem Ort spielte oder zumindest den Ausgangspunkt an diesem Ort hat, an dem ich aufgewachsen bin, im Eichsfeld. Und die grundsätzliche Frage, die sich eine der Figuren im Buch auch stellt, wo sind die Nazis nach dem Krieg hingegangen? Eine sehr naive Frage eines Achtjährigen, der davon lernt in dem Geschichtsunterricht und sich dann eben fragt, okay, das sind ja viele gewesen, wo sind die alle? Und die Antwort der Mutter in dem Text ist dann, sie sind nirgendwo hingegangen, sie sind noch hier und einer von ihnen wohnt auf dem Dachboden und trägt deinen Namen. Und diese, was ich angedeutet hatte in den Dankesworten im Februar, bezieht sich auf diese rechten Kontinuitäten, die ich, die mich schon immer beschäftigt haben und die mir schon, ich glaube, wenn man diese Begriffe zu der Zeit, wie, dass es faschistoide Tendenzen gibt oder dass man eben auf solche rechte Kontinuitäten auch in unserem Umfeld, wie wir aufgewachsen sind, in Heiligenstadt aufmerksam macht, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Sensibilisierung bei dem, sagen wir mal, privilegierten Umfeld auf diesem Gymnasium, auf dem ich war, dass da oft großes Unverständnis, das sei doch alles vorbei und überhaupt, ach, von was sprichst du da? Und das ist ja völlig, also das, da wurde sich fast drüber lustig gemacht. Ich glaube, das ist jetzt wirklich, das hat sich so vollkommen anders. Jetzt ist der gleiche Schulweg, den ich damals gegangen bin, ist jetzt das Wahlbüro von Höcke auf diesem Weg. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ich glaube, da lacht niemand mehr über, wenn man diese Tendenzen aufzeigt. Und es geht ja nicht darum, das aufzuzeigen als eine jüngste Eskalation, sondern als eine Kontinuität. Das ist und das ist jetzt nicht, das ist, das sich in ganz Deutschland erzählen, das ist nicht unbedingt spezifisch für dort, aber es gibt dort bestimmte Dinge, die auch mit dem, es gibt noch andere Dinge, die mich dort interessieren, also auch die Nähe zu der deutsch-deutschen Grenze und die Frage der Grenzen und diese, auch großen Hoffnungen, mit der, wenn wir von den abgesagten Zukünften und der großen Hoffnung erzählen, gibt es ja da auch eine ganze Reihe von Gedanken dazu, wo man vielleicht gedacht hat, dass, in den 90er Jahren, wie diese Welt sich verändern wird und das vielbeschworene Ende der Geschichte, das Ende der ideologischen Kämpfe gewesen sein.
Du hast vorhin gesprochen, dass das Buch heute 1000 Seiten haben könnte, und ich habe auch gedacht, ich hätte auch gerne noch eine Woche lesen können, und habe mich gefragt, wie du gemerkt hast, jetzt reicht's aber sozusagen. Jetzt sozusagen der Dienstag ist der Schluss der Geschichte und ich muss kein neues Material mehr sammeln. Jetzt ist gut.
Ich glaube, irgendwann hat der Text sich so verändert, dass er halt ein anderer werden können. Wenn man so lange an einem Text arbeitet, muss man irgendwann aufpassen. Und ich glaube, das war wirklich eine gute, im besten Sinne wirklich verlegerische Impuls, zu sagen, und ich bin sehr dankbar, dass ich da einen Verleger habe, der mich auch über all die Jahre schon begleitet hat und irgendwann gesagt hat, wenn du jetzt noch ein Jahr schreibst, dann wird es ein anderer Text, wir wollen aber noch diesen Text. Und ich glaube, das irgendwann abzupassen, ist vielleicht auch ein verlegerisches Talent zu wissen, jetzt verändert der Text sich und dann ist es irgendwann ein anderes Buch. Und insofern haben wir dann gesagt, jetzt drucken wir es mal aus.
Okay, vielen Dank, lieber Fabian. Fabian Soll war das mit Die Trauer der Tangente. Wir hören jetzt noda einen kleinen Schlussauszug, eine Coda quasi des Abends. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen, dass Sie hier waren und lieber Fabian, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir. Aber versuchen wir ein anderes Ende. Es geht so. Was bleibt von dem Blütenstaub auf deinem T-Shirt, den langen Tagen am Feldrand des urbar gemachten Lands? Was bleibt von den Tagen, die du gezählt hast, die zwischen uns liegen, wie die Pinien auf dem Weg zum Meer? Und vom Ohrring, der noch irgendwo Moos seine Legierung in den Waldboden gab, der Umarmung, die zu kurz war, weil er zukam und dass du dich nicht umgeblickt hattest, obwohl du es sonst immer tatest, weil es dieses Spiel gab. Und die Listen von unerledigten Aufgaben, die deine Schwester mit dem Restmüll aus dem Fenster geschmissen hatte, damit sie nicht die Treppen gehen musste. Und die unbeantworteten Nachrichten in der Ecke im Zimmer, wo dein Handy noch zum Laden lag. Was bleibt von der Kränkung, von deiner Schwester, die vom Flachdach fiel? Das Flachdach, auf dem ihr das Gras gepflanzt hattet und auf dem eure Füße den Rillen des Blechs folgten, an den Stellen, an denen sie noch nicht zu heiß geworden waren. Was bleibt von deiner Mutter, die du nicht wiedergesehen hattest und die keinen Satz auf ihrem Sterbebett für dich hinterließ? Was bleibt von dem Haus an der Ecke, das sie abgerissen hatten und in dem der Fensterschmuck noch hing? Von der Telefonnummer, die bald anderen gehören würde, die ihre Nachrichten nicht rechtzeitig beantworteten und jede Nachricht so begann: Entschuldige die späte Antwort. Was bleibt von dem Emoji, das du dein ganzes Leben lang verwechselt hattest, von der E-Mail, that didn't find you well, von der Hand, die du nicht mehr zum Abschied gehoben hattest und die du zum Sterben neben dein Telefon auf den Boden gelegt hattest? Vielleicht wolltest du jemanden anrufen, vielleicht bleibt das. Was bleibt von den Holztischen, was bleibt von den Striemen, von den Sirenen, von den Pinien? Wie viel Zucker gibt es noch, bis er aufhört? Bis der Muschelkalk abgebaut ist, aus dem die finsteren Täler gemacht sind? Was bleibt von den Steinen, die verkohlt auf der Halde liegen? Wie viel Kaffee gibt es noch? Wann fallen die Häuser zurück in den Steinbruch, aus dem sie kamen? Wann beginnt ein neues Jahr, ein neues Jahrhundert, von dem wir noch nicht wussten? Und wann ist das Alte endlich vorbei? Ich weiß nicht mehr, wie lange wir dort saßen. Als die Sonne die großen Fenster des Cafés erreichte, war es, als wäre es das letzte Mal, dass wir uns gesehen hatten. Als wäre es Sommer in Paris und als würde sein letzter Tag gerade zu Ende gehen. Und dass zwei von uns immer noch denselben Regenmantel trugen, an den Schultern zerrissen und ein letztes Mal in der Sonne standen. Jemand drehte die Musik im Café lauter. Erinnerst du dich?
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.